Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit.
Herzlich willkommen, gerade dir, ganz persönlich. Diese Folge ist vertraulich. Achtung, nur für die Führungsetage. Wir sprechen über Chefinnen und Chefs, über die, die angeblich immer genau wissen, wo es lang geht oder zumindest so tun müssen. Aber natürlich lesen auch Vorgesetzte die Nachrichten von Krisen. Also wirtschaftlicher Druck zum Beispiel in der Automobilindustrie, bei den Zulieferern, gestrichene Stellen, unsichere Standorte. Krisen eben. Und gleichzeitig erwarten wir von diesen Frauen und Männern, die unsere Chefs sind, eine Art Superangestellter zu sein. Wie aber federn sie Druck von oben ab? Wie vermitteln sie Veränderungen, die sie eventuell ja auch selbst mal kritisch sehen? Wie bleiben sie Mensch allen gegenüber und wie bleiben sie selbst seelisch gesund? Das ist unser Thema, natürlich mit einer der renommiertesten Expertinnen auf diesem Gebiet. Herzlich willkommen, Dr. Eva Elisa Schneider.
Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein.
Ist auch so ein schöner Name.
Danke.
Wir lassen das Elisa aber jetzt weg.
Ja.
Eva ist Psychotherapeutin, Speakerin, Autorin und Dozentin zum Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Ich steige mal ein bisschen frecher ein und sage, ach Gott, jetzt will die Führungskraft, die ja schon mehr Geld verdient als ich, auch noch in den Arm genommen werden. Die hat doch mehr Macht, sie hat mehr Geld, jetzt soll ich auch noch Mitleid haben. Öffne doch bitte mal unser Herz für Führungskräfte. Warum heißt Führung tatsächlich, ja, ein paar Dinge mehr aushalten zu müssen als andere?
Ja, auf jeden Fall. Also Führungskräfte haben unfassbar viel auf dem Teller. Und ich glaube, auch heute sind die Anforderungen an Führungskräfte wirklich massiv gestiegen. Ne? Die tragen ja nicht nur Verantwortung für die Aufgaben, die Zielerreichung im Team und die Entscheidungen, die gefällt werden müssen, sondern einfach sehr, sehr oft eigentlich auch für die ganze Stimmung im Team und auch die Handlungsfähigkeit im Team. Gleichzeitig ist es so, dass wir ja ein sehr, ich sag mal, traditionell geprägtes Bild von Führung haben. Also wenn wir uns jetzt eine Führungskraft vorstellen, dann werden die meisten Menschen wahrscheinlich eine Person im Kopf haben, die durchsetzungsstark ist, die vielleicht sehr eisern ist, vielleicht ein bisschen autoritär, wahrscheinlich sogar männlich und wahrscheinlich auch Ü50. Und das sind also Eigenschaften, die wir so von einer Führungskraft erwarten, die jetzt nicht unbedingt immer damit einhergehen, was Führung vielleicht auch persönlich mit einem macht. Ne? Nämlich, dass wir zwar vielleicht von uns erwarten und auch das Umfeld von uns erwartet, dass wir immer souverän handeln und immer wissen, wo es lang geht, aber natürlich trotzdem manchmal da sitzen und denken, Mist, ich habe einfach keine Antworten auf diese Situation. Hm. Oder das, was hier vorgegeben wird, da stehe ich vielleicht auch selber nicht so 100% hinter und trotzdem muss ich das jetzt durchkommunizieren und hier durchführen. Ja, und dass die natürlich die Erwartungen an sich selbst, aber auch von außen einfach massiv groß sind, das erzeugt eine Menge Druck. Und genau dieser Druck macht natürlich Stress und auch manchmal sehr große mentale Belastung. Ne? Dass wir schlechter schlafen, dass wir merken, hey, uns setzt das so zu, wir fühlen uns total alleine und einsam damit. Und dadurch steht natürlich auch auf der anderen Seite geschrieben, dass wir ein höheres Risiko haben für Stresserkrankungen, für Burnout, für Depressionen, für Ängste und Co., aber damit eben einfach oft sehr alleine sind. Ja.
Ab jetzt ja nicht mehr. Dafür haben ja diese Menschen dich und uns in diesen Minuten. Wir fangen mal ganz banal an. Also ich komme ja als Führungskraft genauso zum Dienst wie alle anderen auch. Wo entsteht über den Tag ganz konkret ein anderer Druck? Wo kommen Krisen auf mich zu, die meine Angestellten so nicht haben?
Ja, also erstmal ist es natürlich grundsätzlich, dass je nachdem, in welcher Position ich stehe, ne, potenziell Druck von oben und von unten habe. Mhm, also gerade in so typischen Sandwich-Positionen haben wir natürlich oft Führungskräfte, die in der Mitte stehen und natürlich unglaublich viel von oben einfach natürlich auch weitergeben müssen und vielleicht auch bestimmte Ziele und Richtlinien weitergeben müssen, aber auch oft dann selber noch sehr operativ tätig sind und es eben nicht nur um reines Management geht. Und dadurch haben die oft eine sehr starke Belastung.
Product Owner. Wie sie heutzutage heißen. Also im Grunde so Mikroführungskräfte für einzelne Teams.
Könnte sein, genau. Ne? Also je nachdem, wie die ganzen Etagen organisiert sind.
Ja.
Und das macht natürlich eine Menge Druck. Das andere ist, dass man, je höher man kommt, desto dünner wird die Luft ja leider auch oft. Und dass bestimmte Entscheidungen und auch natürlich bestimmte Informationen, die man hat, man nicht einfach mal eben so mit der Kollegin, mit dem Kollegen teilen kann und sagen kann, Mensch, kannst du mit mir zusammen mal drüber drüber schauen.
Interessant.
Ich brauche da mal deine Hilfe, weil das eben im Zweifel sehr vertrauliche Dinge sind. Ne? Also es wird einfach einsamer, es wird mehr Druck da oben und natürlich merkt man auch, dass es insgesamt ein größerer Hebel ist, den man da hat. Das hat auch was Gutes, da werden wir uns vielleicht auch heute nochmal drüber sprechen, dass wir nicht nur die negativen Seiten davon angucken. Ne?
Ja.
Alleine dieser Hebel, den man da hat, der wird natürlich auch selbst intensiver wahrgenommen. Ne? Und das macht unglaublich viel psychischen Druck. Und da müssen wir natürlich auch das anerkennen und sehen, dass das da ist.
Es gibt ja auch Männer, die unterstellen, wer Führungskraft ist, der muss halt ein bisschen mehr arbeiten. Der muss ein bisschen mehr aushalten als andere. Wie komme ich als Führungskraft besser zurecht mit diesen Krisen, die ich ja auch erstmal selbst als Krise empfinde? Ich bin ja Mensch und du sagst ja völlig zu Recht, je höher ich bin, desto weniger gibt es Menschen um mich herum, bei denen ich Rat holen kann.
Ja, also erstmal wichtig, nur weil Führungskraft im Titel steht, macht es diese Person nicht zu Supermenschen. Ne? Führungskräfte müssen genauso mit Krisen umgehen wie andere Personen und auch der Umgang mit Krisen unterscheidet sich tatsächlich gar nicht so wesentlich, wenn wir jetzt von der psychologischen Perspektive drauf gucken. Was bedeutet das? Das Beste, was man machen kann, wenn man in einer Krise steckt, ist vor allen Dingen zu gucken, wie kann ich jetzt handlungsfähig bleiben? Und um das vielleicht mal so zu übersetzen in was man ganz konkret machen kann, ist, dass man sich immer wieder Wie-Fragen stellt. Wir neigen ja oft sehr dazu, dass wenn wir so in sehr schwierigen Situationen sind, denken, oh, warum ist das jetzt so? Warum trifft man ausgerechnet mich? Warum muss ich da jetzt mit zurechtkommen? Ne? Und diese Fragen bringen uns aber eigentlich in dem Moment nicht weiter. Ne? Die bringen uns oft eher ins Grübeln, aber es ist nicht wirklich, dass es konstruktiv ist. Und wenn wir uns aber Wie-Fragen stellen, also, wie kann ich jetzt gut fürs Team sorgen? Wie kann ich jetzt diese eine Priorität, die wir jetzt haben, nochmal klarer hervorheben? Wie oder wo kann ich mir Rat in dieser einen Sache holen? Das gibt uns ganz konkrete Ideen, wie wir sofort einen nächsten Schritt machen können. Und das hält uns handlungsfähig. Ja? Und das führt dazu, dass wir uns psychologisch einfach deutlich wirksamer fühlen, selbst wenn die Zeiten gerade sehr schwierig und herausfordernd sind, als wenn wir jetzt irgendwie groß ins Grübeln kommen. Das ist also ganz wichtig. Mhm. Und noch eine andere Sache, ich komme ja aus dem Bereich mentale Gesundheit, also kann ich das auch nicht ganz ausklammern. Es ist wirklich wichtig, in diesen Zeiten kleine, gute Gesundheitsroutinen zu etablieren. Und damit meine ich nicht, dass man jetzt am Tag plötzlich immer seine 2 Stunden große Sportroutine und morgens irgendwie Matcha Latte und ein ganz ausgiebiges Frühstück und irgendwie immer jeden Tag seinen 9 bis 10 Stunden Schlaf, nicht realistisch, ja.
Und hinter noch eine halbe Stunde ins Journal schreiben, das ist ja auch noch wichtig. Ne?
Die genau, Zeit, noch ein bisschen Journaling. Genau.
Journaling.
Alles schön und gut und das ist auch toll, wenn man viel Zeit hat, aber ich bezweifle, dass Menschen in Krisen, besonders Führungskräfte in Krisen, viel Zeit übrig haben. Das heißt, da geht es wirklich mehr darum, wie kann ich jeden Tag, hier ist wieder eine Wie-Frage, dafür sorgen, ne, dass meine grundlegendsten Gesundheitsbedürfnisse abgedeckt sind. Sprich, habe ich über den Tag hinweg in regelmäßigen Abständen was zu essen da? Ne? Schon mal eine Basic.
Ja.
Trinke ich ausreichend? Auch Basic Gesundheitsversorgung. Bin ich am Tag mal 15 Minuten draußen gewesen? Einfach nur kurz spazieren um den Block, ohne irgendwas anderes, ohne Handy in der Hand, ohne Aufgabe, ohne irgendwas. Habe ich versucht, mindestens auf meine vielleicht 7 Stunden Schlaf zu kommen? Ja, dann sind es vielleicht nicht 8 und nicht 9, aber vielleicht sind es 7 Stunden oder 6,5. Auch schon gut.
Ja.
Ja? Und habe ich vielleicht irgendwas Kleines heute für mich gemacht, irgendeine kleine Selbstfürsorge oder ich habe meinen Lieblingssong im Auto gehört, das reicht auch schon.
Mhm.
Also diese ganz kleinen Dinge, habe ich eine winzige Pause auch mal gemacht nach einem Meeting. Vielleicht nicht sofort das E-Mail-Postfach geöffnet, wenn ich jetzt aus dem Meeting rauskomme, sondern kurz mal aufstehen, Strecken recken, Fenster öffnen, 1 Minute Mikropause reicht schon.
Mhm.
Also diese Mini-Gesundheitsroutinen, die in jeden einzelnen Tag reinzubringen und für so eine Basisversorgung zu sorgen, das ist extrem wichtig, ja, weil da brauchen wir nicht noch super astronomisch hohe Ansprüche an uns setzen,
ja,
und dann sagen, Mensch, ich muss jetzt versuchen, hier meinen Riesensportrhythmus zu halten, sondern es geht wirklich um die kleinen Dinge und die dann dafür aber in jedem Tag konsequent drin zu haben. Und das macht schon einen großen Unterschied.
Habe ich verstanden, gilt für alle, ne? Oder? Das sind Dinge,
ja,
die wir alle beachten müssen. Wir
absolut
haben alle vergessen, irgendwie zwischen 2 Terminen mal zu atmen, mal von außen drauf zu schauen, wo bin ich gerade, wer bin ich
ja
eigentlich.
Und wie? Vor allen Dingen auch, ich glaube, was Menschen auch oft wirklich unterschätzen, ist, sich auch wirklich aktiv Hilfe zu holen, gerade Führungskräfte, ja. Ich vergleiche das immer gerne damit, dass Führungskräfte oft dafür da sind, den Regenschirm über dem Team aufzumachen, damit das Team nicht nass wird, ja. Es regnet sowieso, aber wir versuchen, dass das Team weniger nass wird, auch wenn es schwierig ist, auch wenn gerade eine richtig anstrengende Zeit ist, tun Führungskräfte alles, alles dafür, dass das Team nicht nass wird. So. Aber wo ist die Person, die sich auch um dich kümmert, die den Regenschirm über dir aufspannt? Ja, die brauchst du auch. Mhm. Also das heißt, such dir selber einen richtig guten Coach oder eine Coachin oder sei das wirklich Psychotherapie. Mhm. Ganz egal, was es ist. Hauptsache Hilfe von außen. Ja, weil manche Dinge sind einfach extrem entlastend, wenn man sie mit anderen Menschen besprechen kann und das Gefühl hat, da hält auch jemand über mir den Regenschirm auf.
Dann ziehe ich mal diese Information, die ich eigentlich fürs Ende vorgesehen habe, einfach mal deutlich vor und sage, wir haben einen Webcast am 23. September. Wir haben viel Information auf der Kampagnenwebsite. Es gibt in deinem Betrieb Ansprechpartner, natürlich bei deiner BKK, also diese Unterstützungs- und Präventionsangebote. Schau dich um, da ist eine Menge da. Du hast, es ist ganz interessant, Regenschirm. Regenschirm klingt ja erstmal nach Schutz und trotzdem muss ich ja mindestens Entscheidungen, manchmal sogar auch ein bisschen Druck oder Erwartungshaltung von oben nach unten weitergeben. Wie mache ich das mal? Wir sind jetzt wieder ganz deutlich bei Führungskräften. Soll ich so tun, als wären das meine Entscheidungen? Soll ich die einfach durchdrücken? Darf ich mit meinem Team gemeinsam mal die Augen rollen?
Ja, das ist tatsächlich ein schmaler Grat und kommt auch sehr auf die Kultur an, ja. Weil auch der Grad der Offenheit und auch, dass man vielleicht auch mal sagt, Mensch, das war auch für uns in der Führungsetage nicht so einfach, das entscheidet sich ja sehr, wie offen man ist, je nachdem, wie viel Vertrauen man schon vor der Krise im Team gebaut hat. Hm. Also wenn vorher schon viel Unsicherheit geherrscht hat und es vielleicht wenig Vertrauen, wenig psychologische Sicherheit gab, dann ist so eine Information von, oh, da waren wir uns irgendwie auch nicht so sicher, eher Öl ins Feuer, nicht so gut. Ja? Mhm, wenn man aber weiß, Mensch, ne, wir haben hier wirklich einen guten Teamzusammenhalt und ich habe einfach ein gutes Gefühl dafür, dass das Team das auch gut verträgt, diese Offenheit und Ehrlichkeit, dann kann man das durchaus kommunizieren. Da gibt es jetzt nicht so den einen goldenen Weg. Ne? Mhm. Wichtig ist vor allen Dingen, dass die Entscheidungen, die man da kommuniziert, nachvollziehbar erklärt. Egal, ob man da jetzt selber dahinter steht oder nicht, aber es muss für die Teammitglieder nachvollziehbar sein, warum wird eine Entscheidung wie getroffen. Und das möglichst früh im Prozess. Ja? Orientierung geht immer vor Perfektion. Mhm. Es ist immer besser, in einer schwierigen, unsicheren Situation Orientierung zu bekommen als Teammitglied, als dass wir irgendwie 3 Monate im Unsicheren stehen, um dann am Ende irgendwie die eine scheinbar perfekte Entscheidung oder Lösung vorgegeben zu bekommen. Ne, wir brauchen in unsicheren Zeiten immer Orientierung. Das hilft einfach, auch psychisch hilft das.
Wir kriegen jetzt natürlich in diesem Podcast in 15 Minuten kein vollständiges Führungskräfte-Coaching hin. Vielleicht aber können wir über das Team sprechen und eine Teamresilienz. Also die Menschen lieben ja Routinen und Veränderungen, neue Entscheidungen bedeuten ja schnell Stress. Mhm. Kann ich grundsätzlich was mit meinem Team erreichen, eine Teamresilienz vielleicht stärken, die vielleicht sogar, das ist jetzt eine paradiesische Vorstellung, Lust macht auf Veränderungen, die nächste. Ich kann sie kaum erwarten.
Ja, also was ich oft beobachte, ist, dass wir in Krisen natürlich dazu neigen, eher versuchen, noch mehr Kontrolle auszuüben und sozusagen die Zügel noch ein bisschen enger zu spannen. Ja. Und das ist eigentlich eher ungünstig, weil das, was wir brauchen in Krisen, ist, dass wir das Gefühl haben, wir sind noch handlungsfähig. Ne? Das gibt uns ein gutes Gefühl. Das heißt, das, was wir tun können, um die Teamresilienz zu stärken, ist, dass wir Teammitgliedern weiterhin ein gutes Vertrauen geben und sie auch selbst Dinge entscheiden lassen, damit die nicht das Gefühl haben, Mensch, jetzt wird hier alles über mich entschieden und ich bin nur noch ausführende Kraft. Ja, das ist giftig für ein Team. Ja. Also das ist total gut und eben wieder für Orientierung und auch eine gewisse Verbindlichkeit sorgen. Was da sehr hilft, sind Check-ins zu machen, wirklich in einem strukturierten Format, um auch zu hören, okay, wo stehen wir gerade im Team? Wie geht's euch eigentlich? Was sind vielleicht auch eure Ideen? Also ein sehr, sehr schönes Check-in-Format, was ich sehr liebe, ist Rose, Dorn und Knospe. Und zwar,
bin gespannt.
Die Rose ist, nimmt, was war denn ein Erfolg? Was hat uns vielleicht Freude gemacht? Wo haben wir geblüht als Team? Das ist eine schöne Reflexion auch, was dabei rumkommt. Der Dorn ist, Mensch, was hat uns behindert? Was war vielleicht schwierig für uns? Kommen manchmal auch ganz andere Sachen zusammen, als wir das so denken würden als Führungskraft. Mhm. Und die Knospe ist, ne, wo sehen wir denn vielleicht Chancen, wo sehen wir Ideen für die Zukunft? Und das bindet das Team aktiv mit ein, dass sie das Gefühl haben, ich kann hier auch wirklich noch was beitragen, ne, und bin eben nicht einfach nur ausführende Kraft. Und das macht die Führung auf jeden Fall weniger unidirektional, nicht nur in eine Richtung, sondern dass wir wirklich miteinander arbeiten.
Mhm. Es werden Fehler passieren, definitiv. Damit muss ich nicht nur rechnen, ich kann sogar fest davon ausgehen, dass Fehler passieren, dann kann ich mich auch darauf vorbereiten. Was ist eine positive Fehlerkultur?
Ja, eine positive Fehlerkultur fußt ja vor allen Dingen auf einer hohen psychologischen Sicherheit. Also dem Gefühl, hey, ich kann hier vielleicht einen Fehler nennen oder auch sagen, mir fällt hier was auf, was eigentlich vielleicht nicht so allen schmecken wird. Ne, oder ich habe hier vielleicht auch mal eine ungewöhnliche Idee und die kann ich äußern, ohne dass ich eine negative Konsequenz befürchten muss, dass ich dann irgendwie Augenrollen bekomme oder aus dem Team eigentlich ausgeschlossen werde oder vielleicht fürchten muss, dass ich jetzt nicht mehr als so kompetent gelte oder so.
Also es geht immer um die Sache und es wird niemals existenziell um mich gehen. Dieses Vertrauen stärkt mich.
Das ist ganz wichtig. Ganz genau, ja. Es geht um die Sache und nicht um dich als Person. Und wie man das stärken kann, ist, dass man vor allen Dingen auch natürlich über den ganzen Arbeitsprozess hinweg immer wieder vielleicht auch mal unfertige Sachen zeigt. Nicht erst das, wenn es hochglanzpoliert ist, das perfekte Ergebnis und jetzt bin ich fertig und schau mal, was ich Tolles gemacht habe, sondern vielleicht auch mal Dinge, die ihm noch nicht ganz fertig sind. Oder dass man auch mal sagt, Mensch, ich habe vielleicht hier keine Antwort drauf, könnt ihr mir weiterhelfen? Hm. Oder Mensch, da habe ich wirklich was Blödes gemacht, das ist mir aufgefallen und ich habe gerade noch gar keine Lösung dafür. Ne? Also Fehler zu zeigen oder auch Unvollständigkeiten zu zeigen, bevor man selbst die schon aus dem Weg geräumt hat. Ne? Das ist ganz wichtig.
Gilt das auch für mich als Führungskraft oder sagst du, da ist eine Verletzlichkeit wieder eine Sache der Teamatmosphäre grundsätzlich?
Genau, es ist eine Sache der Teamatmosphäre. Also grundsätzlich ist es gut, um die psychologische Sicherheit zu stärken, aber ich habe auch Teams erlebt, in denen die Angst davor, Fehler zu machen, so groß war und auch der Anspruch an die Führungskraft so hoch war, so perfekt zu sein und so gestriegelt zu sein, dass das eher kontraproduktiv gewesen wäre. Und da muss man einfach gucken, wie ist die Kultur, wie ist die Zusammenarbeit im Team.
Ist interessant und ich finde das total ehrlich, dass du das auch sagst, dass manchmal eine Führungskraft auch eine, wenn ich es jetzt übersetze, eine Maske braucht. Eine gewisse Perfektion, wenn es hart auf hart kommt, auch zeigen muss. Das ist dann ein Skill, den man haben muss. Nur Mensch sein, nur Verletzlichkeiten zu zeigen, weil es irgendwie modern ist, kann einen Fehler bedeuten.
Kann auch nach hinten losgehen, genau. Ja. Aber das Gute ist ja, wenn wir dann eine Person haben, die wieder den Regenschirm über uns aufhält, dann können wir das zumindest anderswo besprechen und müssen das halt nicht im Team offenlegen, wo es dann vielleicht da in dem Moment nicht gut aufgehoben ist.
Du kannst gern noch einmal mit der Bitte um eine kurze Antwort sagen, was ist, wenn ich mit meinem Team nicht weiterkomme? Du hast es schon angedeutet, es gibt auch Chefinnen und Chefs, die verzweifeln an einem Team. So Teams und die Dynamiken können ja deutlich stärker sein als eine einzelne Person. Wann sollte ich sagen, ich komme nicht weiter, ich brauche Hilfe?
Also auf jeden Fall immer dann, wenn es Probleme sind, die erstens vielleicht ein großes Ausmaß haben. Ne? Also man sagt ja manchmal auch ganz gerne Wasserlinienprinzip sozusagen, Probleme, die unter der Wasserlinie sind und das ganze Schiff gefährden können. Mhm. Ne? Also dass wir zum Beispiel in der Kommunikation so erstarrt sind und einfach nicht weiterkommen, dass einfach eine Projektzusammenarbeit, auch eine Zielerreichung gar nicht mehr möglich ist, ja, dann sollten wir uns auf jeden Fall Hilfe holen, wenn das Ausmaß einfach sehr groß ist und wenn Probleme immer und immer wieder kommen und wir schon sehr viele verschiedene Dinge probiert haben und sie einfach trotzdem immer wieder kommen, ja, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass externe Hilfe ganz gut wäre.
So, und weißt du, welche Frage mir noch fehlt, Eva? Kinder haben doch den Drang, im nächsten Rollenspiel bin ich der Chef. Ja, ich will auch mal der Bestimmer sein, sagen die dann. Jetzt haben wir es aber mit einer Generation zu tun, über die man sagt, ihr seien andere Werte wichtiger als Macht oder im Job ein Team zu führen. Mehr Verantwortung, mehr Druck, schwierige Entscheidungen, Konflikte, keine Lust. So, deshalb zum Schluss nochmal die andere Seite. Ganz abgesehen davon, dass du in Führungspositionen ja häufig auch mehr Geld verdienst. Warum ist es erstrebenswert? Warum kann es Spaß machen, so ein Team zu führen, das große Rad zu drehen?
Ja, ich finde das ganz schön, dass du das nochmal fragst, weil ich finde, das vergessen wir auch oft so in dieser ganzen Führungsdiskussion. Führung bedeutet ja in erster Linie vor allen Dingen wirklich Wirkung. Und wenn ich mit Führungskräften spreche, dann erzählen die mir natürlich auch von schwierigen und problematischen Momenten, aber die erzählen mir auch von den Momenten, wo sie vielleicht eine Mitarbeiterin hatten, die total über sich hinausgewachsen ist, ja, oder weil sie jemandem Vertrauen geschenkt haben und die Person dadurch den nächsten Karriereschritt gehen konnte, ja, oder von einem Team, was eben nach wirklich einer echt schwierigen Zeit eigentlich stärker zusammengewachsen ist und man immer wieder auch weiß, warum ich hier bin auf dieser Welt, da konnte ich vielleicht mit dem größeren Hebel einfach einen Einfluss drauf nehmen. Mhm, ja, ich konnte wirklich was bewegen. Und natürlich fördert es auch das persönliche Wachstum, keine Frage, ja. Aber es ist ja immer so, dass die meisten Menschen, die gerne im Team sind, sagen, Mensch, eins meiner Werte ist Gemeinschaft, ne? Oder vielleicht etwas beizutragen zu der Welt. Und wenn das, was die eigenen Werte sind, sich auch widerspiegelt im Job, Ja, dann müssen wir nicht die ganze Zeit gegen unsere eigene Persönlichkeit arbeiten, sondern arbeiten mit unserer Persönlichkeit und haben die Möglichkeit, einen Teil unserer Persönlichkeit darin auszuleben. Und das finde ich wirklich was Herausragendes, ja, weil man eben gemeinsam Dinge meistern kann, gemeinsam einen Beitrag zur Welt leisten kann, auch gemeinsam Erfolge feiern kann. Und das ist zusammen immer schöner als alleine.
Ja, natürlich. Und man spürt ja diese Dankbarkeit eines Teams oder vielleicht auch wirklich einer einzelnen Person, der ich weitergeholfen habe. Auch fast hätte man den klassischen Elternsatz sagen müssen, wenn sie einmal lächeln, kriegt man alles zurück. Auch aus dem Team. Dankeschön, das war total wichtig. Wir haben schon gesagt, mehr Infos für Führungskräfte und auch die, die es werden wollen, spätestens jetzt bekommst du im Webcast am 23. September. Auf der Seite steht eine Menge, im Betrieb ist eine Menge zu holen, zu finden und natürlich bei deiner BKK. Dankeschön, Dr. Schneider. Danke, Eva Elisa.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.